Deutschlandfunk Nova. 100. Der Story-Podcast.
Heute mit Paulus Müller. Hallo. Kurzer Hinweis vorab. Bei der Geschichte heute geht es um Schwangerschaftsabbrüche. Ah, und jetzt lernen wir Lea kennen.
Genau, ich habe meine Tage bekommen mit 14 und habe zu dem Zeitpunkt schon gesagt, sollte ich schwanger werden durch irgendeinen dummen Zufall, dann würde ich das Kind behalten. Abtreibung war für mich nie eine Frage.
Ja, Lea ist inzwischen 28 Jahre alt und seitdem sie das gesagt hat, ist diese Sicherheit, ein Kind behalten zu wollen, ins Wanken geraten. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Lara Lorenz erzählt uns, was da alles passiert ist bei Lea. Lara, wo sind wir da gerade?
Wir sind in der Praxis von Leas Gynäkologin im Mai 2020. Da ist Lea 25. Mit dabei ist ihr Freund Ben. Die beiden sind seit 4 Jahren zusammen. Ich habe auch mit Ben gesprochen, er möchte hier aber nicht zu hören sein und wir haben auch seinen Namen geändert.
Wir sind total froh, endlich wieder Baby-TV zu haben, so nennt man das. Wir freuen uns total, unser Baby im Ultraschall zu sehen und sind auch ein bisschen aufgeregt.
Lea hat da schon so ein bisschen einen Bauch. Aber dass sie schwanger ist, sieht man eigentlich nur, wenn man es weiß.
Ach, das ist eine tolle und aufregende Zeit also für die beiden. Ist es denn Leas erste Schwangerschaft?
Naja, eigentlich ist es schon ihre dritte. Sie war in den letzten 2 Jahren schon 2-mal schwanger, aber sie hatte beide Male eine ziemlich frühe Fehlgeburt. Und jetzt ist sie in der 14. Woche. Das heißt, die ersten 3 Monate sind rum und damit auch die Zeit, wo das Risiko für eine Fehlgeburt am höchsten ist.
Je weiter ich voranschreite, jeden Tag, den ich schaffe, habe ich ein total gutes Gefühl und ja, sehe mich mit einem Baby im Arm.
Im Behandlungszimmer fährt jetzt die Ärztin mit dem Ultraschallgerät über Leas Bauch. Lea und Ben albern dabei mit der Ärztin herum.
Wir haben das Herzchen schlagen sehen, wir haben gesehen, wie es sich bewegt und es war einfach ein total entspannter und schöner Moment.
Die Ärztin will ein besonders schönes Foto von ihrem Baby machen. Aber dann wird sie plötzlich ganz still.
Genau das, wovor man in so einer Situation Angst hat.
Voll.
Sie sagt dann aber, dass ihr das nicht gefällt. Und wir fragen dann direkt, was ihr denn nicht gefällt. Und sie sagt, ihr ist die Nackenfalte zu dick.
Lara, wenn ich das richtig zusammenkriege, so eine dicke Nackenfalte, das kann Zeichen für Trisomie 21, also das, was auch Down-Syndrom genannt wird, sein, oder?
Genau. Es kann aber auch ein Hinweis auf andere Sachen sein, zum Beispiel auf eine Stoffwechselerkrankung oder eine andere Chromosomensache. Hm. Und wie du sagst, es ist eben nur ein Zeichen, ein Hinweis. Und daran klammert Lea sich ganz fest. Vielleicht ist es ja gar nichts. Aber Sorgen macht sie sich natürlich trotzdem. Auch als sie dann ein paar Stunden später bei einem Facharzt für Pränataldiagnostik sitzt. Allein. Wegen Corona darf Ben nicht mit rein. Das Behandlungszimmer da ist viel größer als bei Leas Gynäkologin und so abgedunkelt. Der Arzt liest sich die Überweisung durch und guckt Lea dann genervt an.
Er sagt, ich bin 25, manche Frauenärzte übertreiben da und machen aus einer dicken Nackenfalte direkt irgendwie eine Behinderung, ob er denn trotzdem schallen soll.
Oh, super. Jetzt auch nicht hilfreich gerade, sondern eher verwirrend wahrscheinlich. Was sagt denn Lea darauf?
Naja, Lea besteht natürlich darauf, dass er sie trotzdem untersucht. Und der Arzt fängt dann auch mit dem Ultraschall an. Lea kann es auf dem Bildschirm sehen. Er sagt aber nichts. Und Lea traut sich auch nicht so richtig, irgendwelche Fragen zu stellen.
Er guckt sich mehrere Sachen mehrmals an. Er bildet das komplette Kind ab, von oben bis unten.
Nach so 20, 30 Minuten sagt der Arzt dann zu Lea, wir müssen ein Auswertungsgespräch machen. Und Lea besteht dann drauf, dass Ben da dabei sein darf und das geht auch. Er setzt sich neben Lea auf dem Sofa und ihnen gegenüber sitzt der Arzt. Der wirkt inzwischen ziemlich betroffen. Und er erklärt ihnen dann, im Ultraschall sieht man eben diesen verdickten Nacken und auch den kurzen Nasenknochen. Beides sind Hinweise für Trisomie 21. Und man erkennt auch einen Herzfehler und der kommt auch öfter bei Trisomie 21 vor. Und wahrscheinlich wegen diesem Herzfehler hat das Kind Wassereinlagerungen am ganzen Körper. Das Herz ist einfach zu schwach, um das ganze Wasser ins Gewebe zu pumpen.
Also das heißt, das ist jetzt alles schon wirklich viel mehr als nur ein Hinweis. Das hört sich dann nach einer ziemlich sicheren Diagnose an.
Genau, also mit dieser Menge an Hinweisen ist es wirklich sehr wahrscheinlich, dass das Kind Trisomie 21 hat. Und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass das Kind eben einen Herzfehler hat. Und der scheint ziemlich heftig. Der Arzt sagt den beiden auch ganz klar, es kann sein, dass der Fötus diese Schwangerschaft nicht übersteht. Lea kann gar nicht richtig denken.
Weil ich ja erstmal wirklich begreifen muss, okay, mein Kind hat eine Behinderung, mein Kind, ja, hat das Down-Syndrom.
Der Arzt erzählt ihnen dann auch von Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen für Eltern, die ein Kind mit Behinderung haben. Was der Arzt in dem Moment nicht ausspricht, aber natürlich steht es im Raum, Lea könnte dieses Kind auch abtreiben. Aber das ist gerade gar keine Option für sie.
Ja, ich will halt unbedingt ein Kind, also was heißt, kostet es, was es wolle, aber mir ist egal, ob es eine Behinderung hat oder nicht. Wir haben jetzt so lange gebraucht, um überhaupt diese Schwangerschaft so weit führen zu können. Ich möchte dieses Kind.
Haben Lea und Ben, als klar war, dass sie Kinder wollen, da schon mal drüber gesprochen, wie sie mit so einer Situation umgehen würden?
Nicht so wirklich. Das liegt daran, dass sie damit einfach nicht gerechnet haben. Lea ist erst 25 und in dem Alter liegt das Risiko für ein Down-Syndrom bei ungefähr 1 zu 1000. Das heißt, von 1000 25-Jährigen, die alle schwanger sind, bekommt nur eine ein Kind mit Trisomie 21.
Was ist eigentlich mit Ben? Also wie reagiert der auf die Situation? Will er das Kind auch unbedingt behalten?
Naja, Ben ist auch erstmal total fertig, ist ja klar. Aber der hört diese ganze lange Liste mit den ganzen Komplikationen und der fragt sich, will ich das? Also sowohl für das Kind, aber auch für uns. Und deshalb ist der tatsächlich eher dagegen.
Das ist ja, also die Vorstellung, ne, sowas entscheiden zu müssen oder überhaupt sowas nur diskutieren zu müssen, hart einfach.
Voll, also ich glaube, ich kann mir das auch gar nicht so richtig vorstellen. Ben sagt auch, das sind die schwierigsten Gespräche, die beiden jemals führen mussten. Er ist einfach total überfordert. Er hadert auch damit, so über ein Leben entscheiden zu müssen. Und Lea, die versteht Ben einfach nicht.
Hey, du wolltest doch genauso ein Kind wie ich. Warum, ja, bist du jetzt einer anderen Meinung als ich?
Und gleichzeitig wollen die beiden einander ja auch nicht überreden. Und deshalb drehen sich die Gespräche immer mehr im Kreis. Sie sind halt auch einfach beide richtig traurig, dass sie überhaupt in der ganzen Situation sind.
Wir wollen auch irgendwie gar nicht separat Dinge machen. Wir wollen einfach nur zusammen sein und beieinander sein und uns irgendwie gegenseitig haben, halten, weinen.
Ein paar Tage nach dem Arzttermin sind Lea und Ben dann im Wohnzimmer. Lea sitzt am Esstisch und puzzelt. Das ist so ein Bild von London. Der Big Ben, die Themse, Westminster Abbey. Lea hat so ein weites T-Shirt an, weil sie kann ihren Bauch gerade nicht sehen. Und auch nicht ihre Brüste, die sind schon größer geworden. Lea will einfach ignorieren, dass sie überhaupt schwanger ist. Sie kann das gerade nicht gleichzeitig, an das Kind in ihrem Bauch denken und darüber reden, ob sie es behalten oder eben nicht.
Ich habe mich gesehen als Mama eines behinderten Kindes, die sich auf die Suche nach einem Integrationskindergartenplatz macht, die von Therapie zu Therapie rennt, um das Bestmögliche rauszuholen. Ja, ich habe mich so ein bisschen, ja, wie eine pflegende Person einfach gesehen, die aber dieses Kind abgöttisch liebt und halt nicht nur pflegende Person ist, sondern gleichzeitig Mutter.
Lea hat schon in der Ausbildung gesagt, dass sie nie ein Kind mit Behinderung abtreiben würde. Sie und Ben arbeiten auch beide in der Behindertenhilfe.
Wer, wenn nicht wir, ist dafür gemacht, dieses Kind großzuziehen und zu bekommen. Und wir leben in Deutschland. Also da sind einfach die Fördermöglichkeiten da. Es sind die Gelder da, es sind die Mittel da, auch wenn der bürokratische Aufwand immens ist. Aber zumindest gibt es die Möglichkeiten, unterstützt zu werden.
Lea denkt sich, mit der richtigen Förderung könnten wir das Kind bestimmt zu so einem gewissen Grad an Selbstständigkeit erziehen. Ben sitzt auf dem Sofa. Sie hatten dieses Gespräch schon so oft in den letzten Tagen. Er stimmt Lea zu, sie könnten das, ein Kind mit Down-Syndrom großziehen. Aber Trisomie 21 kann eben sehr unterschiedlich aussehen.
Er sagt irgendwann, ich habe angefangen, die Diagnosen zu googeln. Möchtest du es hören?
Sie fangen dann mit dem Herzfehler an. Ben schaut auf seinen Laptop. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Kind eine Herzklappe hat, die nicht richtig schließt. Vielleicht sogar Löcher in der Herzscheidewand.
Ja, frag mich dann, ob ich begreife, was das praktisch für das Kind bedeuten würde und ob ich mir überhaupt ausmalen kann, wie weit die Folgen davon reichen.
Lea laufen die Tränen runter, während sie einfach weiter puzzelt. Sie wissen ja beide, dass es nicht mal klar ist, ob das Kind die Schwangerschaft übersteht. Vielleicht ist das Herz einfach zu schwach. Und selbst wenn es das schafft, das Kind könnte auch noch in den ersten Lebensjahren sterben.
Das fühlt sich für mich total schrecklich an. Ein Kind erstmal irgendwie zu gebären, vielleicht noch irgendwie so, wie man sich das vorstellt. Man geht dann irgendwie nach Hause und dann wartet man aber gefühlt jeden Tag darauf, dass es vorbei ist. Das habe ich für mich, oder das sehen wir für uns auch einfach nicht.
Ihr Kind so zu verlieren, das kann Lea sich nicht vorstellen.
Wenn man dann aber das Kind kennengelernt hat mit seinem Charakter, mit seinen Macken, mit seinen Eigenschaften, wie es auch aussieht, würde ich behaupten, ist es noch mal viel schwieriger, diesen Menschen gehen zu lassen und darüber hinwegzukommen.
Denn selbst wenn das Kind die Schwangerschaft und die ersten Jahre übersteht, so wie Lea sich das vorstellt, geht es vermutlich nicht. Es ist ganz klar, dass der Herzfehler operiert werden müsste. Wahrscheinlich sogar mehrmals. Und wahrscheinlich wären das keine einfachen OPs.
Du bist immer in Sorge, weil du einfach nicht weißt, wird die nächste Operation überstanden? Wie weit kommst du überhaupt? Wie weit kannst du das Kind fördern? Inwieweit ist selbstständiges Leben möglich? Inwieweit ist auch Lebensqualität möglich? Sowohl fürs Kind und, muss man ganz egoistisch sagen, als auch für uns Eltern, die man halt sonst immer besorgt ist, immer in Angst.
Was würde das mit Leas Beziehung machen? Könnten sie und Ben eigenständige Menschen bleiben und auch Partner und Partnerin? Sie kennen das ja beide von der Arbeit. Angehörige, die genau das nicht hinkriegen und die sich komplett aufopfern für ihre Kinder.
Auch trotz der ganzen Vorteile, die es hat, hier in Deutschland zu leben, am Ende ist man mit Kind mit Behinderung trotzdem aufgeschmissen. Man muss sich um so vieles selber kümmern. Es gibt einfach eine Liste an Dingen, die nie endet, und ganz langfristig gedacht, was ist denn, wenn mein Kind nicht dazu in der Lage ist, selbstständig zu wohnen, dann muss man es vielleicht noch in eine WG geben, weil man ja langfristig auch irgendwann stirbt, und dann muss es jemand anderen geben, der sich um dieses Kind kümmert.
Draußen kommen die Kinder aus der Grundschule, während Lea und Ben immer noch im Wohnzimmer sitzen.
Es ist super hart, weil natürlich dieser Kinderwunsch ist so stark, aber ich habe diesen Kinderwunsch mit einer anderen Vorstellung verknüpft und nicht mit der Vorstellung von, ich bin pflegende Person bis an mein Lebensende.
Lea muss sich die Tränen wegwischen. Sie ist frustriert und sie ist müde von sich im Kreis drehen und vor allem ist sie einfach traurig. Und dann sagt sie zu Ben,
ja, dann lassen wir das halt.
Ben hadert ziemlich mit dieser Entscheidung. Lea ist da pragmatischer. Für sie ist es jetzt entschieden und sie steht dahinter. Aber sie macht sich schon Gedanken, was ihre ArbeitskollegInnen und ihre Freundinnen dazu sagen werden.
Ich glaube, man selber macht sich total Sorgen, dass man verurteilt wird und dass man vielleicht auch blöd angeguckt wird, so nach dem Motto, wenn du so ein Kind nicht behältst, wieso kommst du dann überhaupt noch hier arbeiten?
Lea will ihre Entscheidung aber auch nicht geheim halten. Sie braucht die Unterstützung von ihren Freundinnen. Aber sie kann das auch gerade nicht allen einzeln am Telefon erzählen. Und deshalb setzt sie sich hin und schreibt so eine richtig lange Nachricht. Und die schickt sie ab, an alle Leute, denen sie Bescheid sagen will. Und dann wartet Lea. Einige antworten in den nächsten Stunden, andere innerhalb der nächsten Tage.
Hallo ihr beiden. Ich weiß gar nicht wirklich, was ich dazu sagen soll. Ich habe gerade selbst Pipi in den Augen, weil es mir einfach so unendlich leid tut für euch beide. Ihr wünscht euch dieses Baby so sehr und dass sich ständig Probleme für euch auftun, ist einfach nicht fair.
Die Antworten sind fast ausschließlich positiv.
Was für ein verdammter Kackmist. Den Schmerz kann ich dir nicht nehmen. Nur ab und zu deine Hand halten und dich in den Arm nehmen.
Auch die von Leas KollegInnen. Die sagen alle, in deiner Situation, wir hätten uns genauso entschieden.
Ja, voll schön, dass Lea so unterstützt wird von ihren Freundinnen, aber auch von Leuten aus der Arbeit. Was kommt denn jetzt nach dieser Entscheidung auf Ben und Lea zu? Was müssen die alles machen?
Boah, so richtig viel Orga-Kram. Und eigentlich will Lea das gar nicht machen. Die will nur allein sein und schlafen und sich nicht mit ihren Gefühlen auseinandersetzen. Und stattdessen muss sie erstmal zur Humangenetik und dann zur Fruchtwasseruntersuchung.
Warum jetzt noch mehr Untersuchungen?
Da werden quasi die bisherigen Vermutungen nochmal wirklich bestätigt. Und genau diese Beweise braucht Lea für die medizinische Indikation. Das ist die Voraussetzung, damit sie jetzt überhaupt noch eine Abtreibung machen darf. Weil eigentlich geht es in Deutschland nur bis zur 12. Woche straffrei.
Und wie wird sowas dann gemacht? Also wie wird ein Schwangerschaftsabbruch so spät in der Schwangerschaft durchgeführt?
Also die allermeisten Ärztinnen in Deutschland bieten nach der 12. Woche nur noch eine Option an. Die Geburt wird frühzeitig mit Medikamenten eingeleitet.
Also das Kind kommt sozusagen raus, wie es geplant wäre. Ganz normal wie bei einer Geburt.
Genau. Und das Ding ist, wenn du das vor der 22. Woche machst, dann überlebt das der Fötus nicht. Der ist da einfach noch nicht weit genug dafür entwickelt. Und diese natürliche Geburt ist die Hauptoption, weil es die wenigsten körperlichen Risiken für die schwangere Person hat. Und deshalb machen die meisten Ärztinnen in Deutschland halt nur das.
Aber das klingt natürlich total hart, weil so eine Geburt ist ja im Zweifel was länger und total intensiv und so.
Ja, da gibt es auf jeden Fall auch Diskussionen drum. Also manche Leute finden diese Geburt total hilfreich, weil sie sich da verabschieden und trauern können. Aber wie du sagst, es gibt auch Leute, für die ist das total hart und fast traumatisierend. Und es ist natürlich eine total persönliche Entscheidung, wie man diesen Abbruch genau machen möchte. Aber in Deutschland gibt es eben einen Standardumgang. Und zwar, der Fötus wird geboren. Und für Lea ist klar,
das möchte ich einfach nicht.
Es gibt auch einzelne ÄrztInnen in Deutschland, die einen operativen Abbruch machen.
Also im Prinzip ist das dann ein Kaiserschnitt sozusagen?
Nee, es ist mehr wie eine Ausschabung bei einer Abtreibung jetzt vor der 12. Woche. Aber du musst natürlich erstmal die Leute finden, die das machen. Und Lea ruft stattdessen bei einer Klinik in den Niederlanden an. Da ist es nämlich ganz normal, bis zur 22. Woche einfach eine OP zu machen.
Unter Narkose wird zumindest, natürlich wird das Leben auch beendet. Ich krieg's aber zumindest nicht so mit. Und ich habe nicht so dollen Wehen, Schmerz oder ich merke auch nicht, wie das Kind wirklich geboren wird. Das heißt, das wird mir so ein bisschen abgenommen. Und ich habe das Gefühl, dass das einfach der richtige Weg für mich ist.
Lea muss das Ganze selber bezahlen. Das kostet 800 Euro. Aber die Klinik hat 3 Tage später einen Termin frei. Da ist es Mitte Juni. Und es ist knapp 3 Wochen her, dass Leas Gynäkologin die Nackenfalte aufgefallen ist. Lea ist jetzt zum ersten Mal wieder bei der Gynäkologin. Allein. Sie liegt wieder neben dem Ultraschallgerät. Morgen fahren sie und Ben zur Klinik in Harlem. Lea ist inzwischen in der 17. Woche, also fast bei der Hälfte der Schwangerschaft. Ihre Ärztin fährt ihr mit dem Ultraschallgerät über den Bauch. Der ist richtig gewachsen und Lea kann spüren, wie sich das Kind da drin bewegt.
Es fühlt sich an wie ein Schmetterlingsschlag in deinem Bauch oder als würden Pupse durch deinen Bauch wandern. Und du weißt aber, dass du dieses Kind nicht behalten möchtest. Insofern ist es krass, weil man sich beinahe wünscht, dass es aufhört und es gleichzeitig genießt.
Letzte Woche war Lea bei der Fruchtwasseruntersuchung und da wurde ihr so eine Nadel in den Bauch gepiekst. Jetzt soll die Gynäkologin gucken, dass diese Nadel nichts kaputt gemacht hat. Lea hat ihre Ärztin in den letzten Wochen gar nicht gesehen und deshalb fragt die jetzt, ob Lea schon entschieden hat, wie es weitergeht.
Und ich erkläre ihr, dass wir uns für den Abbruch entschieden haben und dass wir am nächsten Tag in die Niederlande fahren werden. Und dann schaut sie mich an und fragt mich, warum ich denn überhaupt noch gekommen bin, wenn wir uns doch so entschieden haben.
Für Lea war das überhaupt keine Option, diesen Termin abzusagen. Auch wenn sie sich mit ihrer Entscheidung ganz, ganz sicher ist.
Aber ich möchte trotzdem, dass es dem Kind gut geht und deswegen ist es mir auch wichtig, auch wenn ich weiß, dass es 2 Tage später nicht mehr okay sein wird, zu gucken, ob das Baby alles gut überstanden hat.
Und scheinbar hat es das. Der Ultraschall zeigt,
es sieht gut aus. So, es scheint ihm gut zu gehen. Das ist super schwierig.
Lea weiß, dass sie ihr Kind gerade zum letzten Mal sieht. Wie es sich bewegt und wie das kleine Herz schlägt.
Ich sage mir leise, tschüss, mein Schatz. Man kann in dem Moment nicht mal seine Hand auf den Bauch legen, weil das Ultraschallgerät da ist. Man sieht es nur und denkt sich, ich liebe dich und es tut mir so leid.
Am nächsten Tag fahren Lea und Ben mit dem Zug in die Niederlande. Es ist eine schweigsame Fahrt. Die Klinik in Harlem sieht aus wie ein Wohnhaus, braune Fassaden und blaue Markisen. Wegen Corona ist Lea allein in einem Zweibettzimmer. Ben darf zum Glück mit rein. Vom Fenster aus können sie einen Baum sehen.
In dem Moment bin ich schon total fein mit meiner Entscheidung. Das ja sowieso. Ich bin aber froh, endlich da zu sein.
Alle in der Klinik sind verständnisvoll und unterstützend. Lea bekommt eine Tablette, um den Muttermund weich zu machen. Und davon bekommt sie Schüttelfrost und ist dann nur noch mit Zittern beschäftigt.
Du kannst machen, was du möchtest. Du frierst einfach. Du bist am Schütteln, am Zittern. Dir ist wirklich kalt. Das ist eine innere Kälte.
Und dann wird Lea in den Behandlungsraum gebracht. Da sind lauter Gerätschaften und Leute in OP-Kleidung. Lea bekommt ein Mittel verabreicht und dann schläft sie ein. Als sie langsam zu sich kommt, liegt sie wieder in ihrem Zimmer mit den zwei Betten.
Ich wache auf und ich merke direkt, dass was fehlt. Ich merke, dass Gewicht fehlt, dass der Schwerpunkt ein anderer ist, dass nichts mehr wirklich hinten auf den Rücken drückt. Ich merke, dass sich einfach was verändert hat.
Die kleine Kugel, die Lea hatte, die ist nicht mehr da.
Ich sage zu Ben, mein Bauch ist weg und dann schlafe ich nochmal ein.
Kurz danach wacht Lea richtig auf. Sie sieht den Baum vorm Fenster, das leere Bett und die Vorhänge. Und sie fühlt wieder diese Leere in sich.
Ich war nicht mehr zu zweit, ich war jetzt nur noch alleine wieder für mich. Ich bin traurig, ich wollte ja schwanger sein, ich wollte nicht dieses Kind abtreiben. Ich wollte nicht, dass es eine Behinderung hat.
Neben sich hört sie Ben schluchzen. Lea dreht sich zu ihm um und fragt ihn ganz besorgt, was denn los ist.
Er sagt dann, dass ich was sehr Trauriges gesagt habe und ich fange dann auch an zu weinen und frage ihn, meinst du, dass mein Bauch weg ist? Und er sagt ja. Und dann kommt er und wir umarmen uns und weinen und sind aber einfach froh, dass es geschafft ist und dass diese Last von den Schultern runter ist.
Am nächsten Tag fahren Lea und Ben nach Hause. Lea lässt sich krankschreiben, nimmt Urlaub und kann so noch gut 2 Monate warten, bevor sie zurück zur Arbeit muss. Die Schwangerschaftshormone verschwinden und Leas Brüste werden wieder kleiner. Und sie versucht, das alles irgendwie zu verarbeiten.
Ich verbringe viel Zeit bei der Freundin, die ihr Kind bekommen hat, was mir wahnsinnig hilft, ironischerweise.
Denn Leas Kinderwunsch, der ist immer noch da.
Und ich sehe auch an mir selbst, wie sehr ich daran aufgehe, wenn ich dann mal auf die Kinder aufpasse und wie viel Spaß mir das macht.
Eigentlich will Lea am liebsten sofort wieder schwanger werden.
Die Angst ist jetzt sowieso immer da. Und da ist es egal, ob man 1 Jahr wartet, 10 Jahre wartet oder auch nur 2, 3, 4 Monate. Die Angst ist sowieso immer da.
Ben ist da erst zögerlich. Er denkt noch viel an den Abbruch. Aber irgendwann lässt er sich dann überzeugen. Und so 2, 3 Monate nach der Abtreibung versuchen die beiden es dann wieder.
Ja, ich setze mich total unter Druck und will unbedingt, unbedingt, unbedingt jetzt sofort schwanger sein.
Ein ganzes Jahr vergeht. Aber an einem Montag im Juli 2021 macht Lea dann den Schwangerschaftstest.
Ich freue mich einfach total. In dem Moment auch gar keine Ängste, sondern einfach nur Wahnsinnsfreude. Und ich gehe direkt zu Ben und wir gehen. Ich bin schwanger, ich bin schwanger.
Ben kann diese Freude nicht so richtig teilen. Er will erst mal abwarten, was der Bluttest sagt. Denn der würde eine Trisomie schon früh erkennen.
Er möchte nicht nochmal durch so ein Martyrium gehen, was ich auch total nachvollziehen kann. Ich möchte auch nicht mehr durch so ein Martyrium gehen. Und ich möchte uns beiden auch einfach so ein bisschen die Angst nehmen und die Sorge.
In der 10. Woche macht Lea dann den Test. Sie und Ben sind im Urlaub an der Müritz, als die Gynäkologin anruft und auf die Mailbox spricht.
Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass alles in Ordnung ist. Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub. Wir sehen uns zum nächsten Termin.
Ben beruhigt dieses Ergebnis ziemlich und Lea auch. Also, irgendwie. So ein bisschen macht sie sich inzwischen nämlich doch Sorgen.
Blöd gesagt, auch wenn jetzt diese Trisomien ausgeschlossen werden können, gibt es ja noch 27 andere Sachen, die passieren können.
Ein paar Wochen später ist Lea bei ihrer Hebamme im Geburtshaus. Es ist so ein Routinetermin. Die beiden kennen sich auch schon von Leas letzter Schwangerschaft. Die Hebamme nimmt die Herztöne und tastet Leas Bauch ab. Lea liegt auf so einem großen Bett mit einer ziemlich harten Matratze. Über ihr sind ganz viele kleine Lampen an der Decke. Es sieht aus wie so ein Sternenhimmel. Und dann legt die Hebamme ihre Hand auf Leas Bauch und sie sagt:
Dein Kind merkt deine Skepsis.
Lea hat eigentlich nicht bewusst das Gefühl, dass sie jetzt voller Zweifel ist.
Ich fühle mich allerdings schon ertappt, weil ich merke, dass ich sonst diesen Kontakt zu dem Kind noch gar nicht richtig suche. Ich habe auch nicht mit dem Kind gesprochen bis zu dem Zeitpunkt oder irgendwie die Hand wirklich auf meinen Bauch gelegt.
Vielleicht steckt da doch noch mehr Sorge aus der letzten Schwangerschaft in ihr.
Unbewusst habe ich mich wahrscheinlich gar nicht richtig getraut, da wirklich mich drauf einzulassen und ja, einfach wirklich diesen neuen Menschen willkommen zu heißen.
Lea ist jetzt in der 14. Woche. Soweit war sie auch in der letzten Schwangerschaft, als sie die Diagnose bekommen hat. Jetzt legt sie ganz vorsichtig die Hand auf ihren Bauch.
Ja, ist halt so schön, dass du da bist, aber woher weiß ich, dass du wirklich bleibst?
Und dann spürt sie, dass da jemand ist. Es ist so ein ganz leichter Druck gegen ihren Bauch.
Da ist jemand in dir, der seinen Platz einfordert, den du gerade am Leben hältst, den du gerade baust. Und es ist total schön, dann auch zu fühlen, dass alles in Ordnung ist.
Und? Bleibt alles in Ordnung?
Ja, es verläuft alles gut und im April 2022 wird dann Leas Tochter geboren.
Und als ich sie dann das erste Mal angeguckt habe, habe ich pures Glück empfunden. Ja, also wirklich pures Glück. So, ich bin am Ziel, ich habe jetzt mein eigenes Kind. Gut, sie sieht aus wie ihr Papa, aber den liebe ich ja auch, insofern ist es okay.
Wie sieht Lea denn dann jetzt, wo sie so glücklich ist und ein Kind hat, die Abtreibung und diese Entscheidung, die sie da mit Ben getroffen hat?
Lea ist ziemlich im Reinen mit dem Abbruch.
Ich bin nach wie vor am Nachdenken, ob ich das Kind gerne gesehen hätte, ob ich gerne gewusst hätte, wie es aussieht. Das sind aber eigentlich so die einzigen Fragen, die in meinem Kopf schwirren. Ansonsten bin ich wahnsinnig froh, mit der Entscheidung in die Niederlande gefahren zu sein. Ich bin wahnsinnig froh über den ganzen Rückhalt, den wir bekommen haben. Und ich bin einfach froh, dass wir als Paar nicht daran zerbrochen sind.
Es hilft auch, dass Lea einfach ziemlich happy mit dem Leben ist, das sie jetzt mit ihrer Tochter hat. Und ehrlich gesagt, Lea ist auch so ein bisschen pragmatisch. So nach dem Motto, das ist jetzt vorbei und jetzt ist es halt so, wie es ist. Ben, der hadert da mehr mit. Der fragt sich manchmal immer noch, ob sie sich da richtig entschieden haben. Und er meint, dass er diese Frage wahrscheinlich sein ganzes Leben lang mit sich herumtragen wird.
Nur hat Lara Lea am Anfang gesagt, für sie war eigentlich immer klar, egal was passiert, ich möchte ein Kind und ich möchte das behalten. Wie steht sie denn nach der Erfahrung, die sie gemacht hat, dann zum Thema Abtreibung?
Also eine richtig einfache Antwort gibt es auf die Frage nicht. Lea sagt, sie ist bei sich selber immer noch gegen Abtreibung. Aber wenn sie jetzt nochmal schwanger wäre und der Bluttest dann in der 10. Woche anschlägt, dann würde sie wahrscheinlich schon abtreiben. Einfach, weil sie und Ben abgesprochen haben, dass sie nicht nochmal so eine Spätabtreibung durchstehen wollen. Lea sagt inzwischen auch, es ist einfach eine total individuelle Entscheidung.
Ich würde mir niemals anmaßen, jemandem zu sagen, behalt das Kind oder treib's halt ab. Ich glaube, Leute, die einem erklären wollen, was die richtige Entscheidung ist, sind einfach nie in dieser Situation gewesen. Und Gott bewahre, ich wünsche es wirklich niemandem, in so einer Scheißsituation zu sein. Aber wenn du es nicht nachvollziehen kannst, sorry, dann halt deine Fresse.
Lara Lorenz hat uns die Geschichte von Lea erzählt. Danke dir, Lara.
Gerne.
Das Team hinter dieser 100. Julia Rosch, Taina Grünzig und Niloufar Elhami. In der Produktion Alex Dojanov. Ich bin Paulus Müller. Habt eine gute Zeit. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. 100. Der Story-Podcast. Jeden zweiten Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.